Herr, du bist mächtig, bist hoch erhöht, haben wir gerade eben gesungen. Kannst du dazu Amen sagen? Herr, du bist mächtig und hoch erhöht. Und wir wollen einfach gucken, was der Herr uns heute sagen möchte durch die Jahreslosung. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich euch bitten, dass wir uns alle mal kurz beteiligen und gemeinsam aktiv werden, indem wir einfach mal kurz klatschen für Diana. Diana schüttelt den Kopf und ich weiß, es ist unangenehm, im Mittelpunkt zu stehen, aber wir sind dir wirklich dankbar, Diana, dass du so dein Comeback hast und wieder Gottesdienstleitung machst und es ist einfach schön so in dieser Leichtigkeit und in dieser Liebe, von dem wir, Diana, ganz, ganz vielen Dank. Ihr Lieben, es hat sich eingebürgert, ganz zu Beginn des Jahres über die Jahreslosung zu predigen. Und wir haben sie gehört in verschiedenen Sprachen. Auf Philippinisch, Französisch, Spanisch, Rumänisch, hat man noch was? Türkisch, genau, Französisch hatte ich. Und alle sagen das Gleiche. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ihr Lieben, die Jahreslosung seht immer ein Komitee. Und dieses Komitee nennt sich Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. So viel zur Theorie. Und das machen sie schon seit den 30er Jahren. Und dabei wird gar nicht so sehr im Blick genommen, was tut sich eigentlich politisch oder gesellschaftlich. Vielmehr sagen sie einfach, wir wollen immer wieder Verse emporheben, die dir und mir, also den Gläubigen, Hilfe geben, mal auf einen Vers besonders zu achten. Und diese Verse werden immer 3 Jahre im Voraus gewählt und dieses Mal alles, was ihr tut, tut in Liebe. Und dieses Jahreslosung, dieser Vers ist immer eingebettet in Monats- und Wochenleseplänen, wo diese Bibelgemeinschaft einfach eins zum Ziel hat, dich und mich im Glauben zu stärken. Die einfach ermutigen wollen, Alter, lies die Bibel. Das tut dir gut, stärkt deinen Glauben und bringt genau das hervor. Das ist die Jahreslosung und immer am Anfang wollen wir sie hören. Alles, was ihr tut, geschiehe in Liebe. Klingt einfach, oder? Ja, dann sagen wir, okay, passt, machen wir. Amen. Aber irgendwie, so richtig einfach ist es doch nicht, oder? Wir erleben das immer wieder, dass man sagt, ja, ich weiß, ich sollte lieben, aber ich mache aber genau das Gegenteil. Und manchmal ist es auch so, ich kriege einen Appell und in mir stört sich alles und auch da sage ich, nee, ich mache so, wie ich meine. Zu lieben kann ich nicht einfach sagen, jetzt mache ich es, jetzt nicht, bei dem ja, bei dem nein, es geht nicht. Und jemand, der das wirklich probiert hat, der merkt, ich komme schnell ans Limit. Wirkliche Liebe entspringt gar nicht mir selbst. Ja, ich mag vielleicht gute und nette Charaktereigenschaften haben, aber wenn es drauf ankommt, ist es schwer. Kann ich alleine nicht. Und so merken wir, für diese Liebe braucht es Christus. Und das haben wir gesungen. Herr, deine Liebe erfüllt mich. Ne? Liebe wirklich zu leben, ist die Challenge. Und jemanden, dem es genauso ging, war eine Gruppe von Menschen, viele Jahrhunderte zurück, denen ging es genauso und das waren die Korinther. Und diese Korinther kannte Paulus ganz besonders. Er hat dort eine Gemeinde gegründet auf seiner 2. Missionsreise. Und wenn wir uns Korinth anschauen, dann ist Korinth damals eine große Hafenstadt, ein Handelszentrum, liegt im westlich von Athen, also im Süden von Griechenland und war für Griechenland wichtig und sogar für die gesamte Mittelmeerregion. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es da abging. Reichtum, Wohlstand, aber es gab auch griechische und römische Tempel und durch diese heidnische Kultur gab es einen Werteverfall, der immer weiter runterging. Es gibt sogar eine Wortschöpfung, die heißt zu korinthisieren. Also jemand, der wirklich abfällt, der korinthisiert. Wir können heute sagen, es ist eine Stadt, Sin City, vielleicht wie Las Vegas. Also da war richtig was geboten und genau da setzt der Herr Paulus hin. Und er kommt da also hin und er macht es wie überall, fängt an, in den Synagogen zu predigen. Und dann gibt es 2 jüdische Leute, die ihm da unterstützen, Priscilla und Aquila. Und die sagen, hey, diese frohe Botschaft, die muss raus. Und es kommen immer mehr zu Bekehrungen. Die Menschen sagen, Alter, was ist das für ein Jesus, der von den Toten auferstanden ist und diese Kraft hat? Sie kommen zum Glauben und es baut sich eine Gemeinde auf. 1,5 Jahre ist Paulus da und man merkt, die Gemeinde wächst und sie blüht. Und dann sagt Paulus, hey, ich gehe weiter nach Ephesus. Und was passiert? Die Christen dort, noch sehr jung in ihrem Glauben, sie haben es nicht geschafft, sich von der alten heidnischen Kultur und dieser ganzen Prägung aus Korinth zu trennen. Und auf einmal kommt es zu Spaltung. Es kommt wieder zu Eifersucht, zu Neid, zu sexueller Unmoral und zu vielen anderen dieser Dinge. Und irgendwann hört Paulus das und ist zutiefst betroffen. Und er schreibt einen Brief, genau an diese Gemeinde in Korinth. Und ihr Lieben, wir sehen da, wie er auf einmal diese ganzen Missstände aufzeigt und auf jeden dieser Missstände mit dem Evangelium antwortet. Und er sagt unterm Strich, hey, wenn du diese sexuellen Unmoral lebst und deine Ehen scheidest und sonst was machst, dann bist du ungehorsam Gott gegenüber, was er mit dir vorhat in Bezug auf Ehe und Familie. Und auf einmal sagt er da, hey, das ist ungehorsam, mach das nicht. Oder an anderer Stelle, wie feiern wir eigentlich den richtigen Gottesdienst, wenn du im Blick hast, dass Gott heilig ist? Kapitel 3 zum Beispiel. Oder was wir jeden ersten Sonntag im Monat machen, wie wollen wir eigentlich Abendmahl feiern? Ist es ein Sauf- und Trinkgelage? Oder gedenken wir wirklich an das, was der Herr für uns gemacht hat? Oder er sagt, die Gemeinde wird nur dann stark und wachsen und blühen, wenn ein jeder Einzelne die Identität der Gemeinde vor Gott begreift. Und das ist dieses große Kapitel 12, ein Leib, viele Glieder. Und das sind all diese Themen, die der Herr, die Paulus hier emporhebt. Und dann gibt es ein Kapitel. Und das überhöht ein Thema, das sich durch wie ein roter Faden durch den ganzen Korintherbrief durchzieht. Was ist es? 1. Korinther 13 ruft Gustav rein, das hohe Lied der Liebe. Und wir sehen auf beeindruckende Art und Weise das Wesen göttlicher Liebe. Und er fängt auf einmal an, was Liebe eigentlich ist, was Liebe aber auch nicht ist. Und ihr Lieben, da heißt es zum Beispiel, Reden ohne Liebe, das ist nur Lärm, tönendes Erz, sagt er. Wenn du mir was sagst oder wem anders und das ohne Liebe passiert, es hat keinen Wert. Selbst prophetisches Reden ohne Liebe ist nichtig. Es geht sogar weiter und er sagt, ein Glaube, der Berge versetzt, hat keinen Wert. Denn ohne die Liebe ist alles nichtig. Und er zeigt ganz klar auf, all dein Tun, was du vielleicht aus einer Moral heraus machen kannst, hat keinen Wert, wenn es nicht durch göttliche Liebe passiert. Und auf einmal fängt er an, was ist denn eigentlich die Liebe? Sie ist geduldig. Einfach mit dem Nächsten. Sie ist immer freundlich. Sie hat nicht diesen Flansch und lässt es den anderen spüren. Sie ist freundlich, sie beneidet nicht, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht ihren Vorteil, sondern das des Nächsten. Sie ist nicht nachtragend, sie freut sich auch nicht an Ungerechtigkeit, sondern immer an der Wahrheit. Diese Liebe verliert nie den Glauben oder die Hoffnung, sie hält durch bis zum Ende. Denn die Liebe wird nie vergehen. Merkt ihr diese Überhöhung? Er sagt, liebe Korinther, das ist der Maßstab Gottes. Und wenn du diese Liebe hast, dann wirst du die in all deinen Bereichen, die er da kritisiert, dann wirst du sehen, wie da Veränderung passiert. Kehr wieder um. Lass das Alte, was dich früher geprägt hat, hinter dir. Und ich denke immer wieder, der Korintherbrief ist heute genauso aktuell wie früher. Auch bei uns ist es doch immer wieder so, wir haben mit Christus gestartet und Bäume ausgerissen und auf einmal kommt wieder dieser Schlendrian. Und das Alte, wir sagen oft dieses Weltliche, das Fleischliche, drückt wieder rein. Und Paulus sagt, hey, ich ermahne dich in Liebe, mach da weiter. Das ist dieser Aufruf. Am Ende von Korinther 13, da gibt es einen Dreiklang. Und Paulus sagt, auf diesen Dreiklang, diesen drei Säulen, sollst du dein Leben aufbauen. Und er sagt, das Wichtigste ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Wer darauf sein Leben aufbaut, der hat reiche Frucht. Merkt ihr, wie Paulus all diese Punkte anspricht? Und er sagt, wenn du diese drei Sachen hast, dann passiert was. Und dieser Glaube aus dem griechischen Pistis heißt, es ist ein Vertrauen auf göttliche Wahrheiten, der wirklich sagt, hey, das, was du mir in deinem Wort sagst, Herr, ergreife ich und es kommen Werke zum Vorschein. Es gibt einen in der Bibel, den selbst Jesus überrascht hat. Und zwar ist es dieser Hauptmann, vielleicht kennt ihr das, ich glaube Matthäus 8. Und da ist ein Hauptmann, der also Bedienstete hat und einer seiner Diener wird krank. Und er hat von Jesus gehört, er weiß, dass er Vollmacht hat, der Sohn Gottes ist. Und er lässt einen anderen Boten hinschicken zu diesem Jesus. Und als Jesus kommt, sagt er, hey, bitte komm nicht, ein Wort von dir genügt und es wird werden. Und Jesus sagt, was ist denn das für ein Mann? Was hat der für einen Glauben? Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, hey, ich habe auch Autorität bekommen über meinen Leuten. Und wenn ich ihnen sage, mach dies, dann machen sie das. Und du bist der Sohn Gottes, dein Wort gilt. So sprich zu meinem Diener, werde gesund und es wird werden. Und so wurde es. Ein Glaube bezieht sich auf das Wort und er ergreift es. Und er sagt, wenn du darauf dein Leben baust, auf diesem Glauben, auf dieser Säule, dann passiert gewaltig was. Darum sagt Paulus, Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube. An anderer Stelle, Jakobus, haben wir auch erst vor kurzem gehört, sagt er, ein Glaube ohne Werke ist kein Glaube, der ist tot. Und darum sagt er, wer wirklich glaubt und das Wort Gottes nicht nur hört, sondern es auch tut, der bringt Werke zum Vorschein. Und darum sagt Paulus zu den Korinthern, glaubt wirklich der frohen Botschaft. Hoffnung ist eine frohe Erwartung von etwas Gutem mit der Zuversicht, es auch wirklich zu erhalten. Sonst wäre es eine leere Hoffnung. Dann wären es Wunsch- und Traumschlösser. Aber eine Hoffnung aus der Bibel ist gewiss, dass das, was verheißen ist, auch wirklich werden wird. Das ist eine Hoffnung, du merkst es, die wirkliche Kraft hat. Diese Hoffnung lebt, weil sie einen Grund hat. Und dieser Grund, wie kann es anders sein, ist Jesus Christus. An Weihnachten haben wir gesagt, er ist die lebendige Hoffnung, weil er lebt und in ihm alle Verheißungen ihr Ja und Amen haben, kommt es in deinem und meinem Leben zum Vorschein. Immer wieder, wenn ich Berichte höre von Menschen, sei es von früher oder auch von heute, die Schweres ertragen in ihrem Glauben, die vielleicht sogar einen Märtyrertod sterben müssen oder sonst irgendwas, auf dieser Säule stehen sie, auf der Hoffnung. Und sie sagen, egal ob in widrigsten Umständen, ich weiß, dass ich eines Tages beim Herrn sein möchte und werde und dass alles, was er mir zugesagt hat, ich schaffen darf. Paulus sagt, bau dein Leben auf Glaube und auf der lebendigen Hoffnung Jesus Christus. Aber er sagt, die größte von diesen drei Säulen ist die Liebe. Weil ohne die Liebe alles nichtig ist. Das gesamte Neue Testament, die gesamte frohe Botschaft des Evangeliums hat das zur Aussage. Du bist geliebt. Und in dieser Liebe sollst du dich selbst annehmen und damit deinen Nächsten. Jetzt schaue ich hoch zu den Jugendlichen. Das ist das, was wir immer wieder durchkauen. Jetzt am Freitag mit Axel und seinem Input genauso. Das ist die frohe Botschaft, die sich durchzieht. Gott ist die Liebe. Und er sagt, das ist das Wichtigste. Wir hatten über die Liebe auch im Sommer hier viel gesprochen und vielleicht erinnert ihr euch, dass die griechische Sprache drei Wörter für die Liebe verwendet. Einmal Eros. Und Eros ist die erotische Liebe. Die kann ich leben, da brauche ich Gott nicht zu. Wenn ich es heilig machen will, dann da auch. Aber Eros, die erotische Liebe. Philia ist die freundschaftliche Liebe. Und auch die kann ich einfach so erstmal haben, aber sie hat einen Nachteil. Ich kann dir etwas Gutes tun, in der Regel tust du mir dann etwas Gutes. Tue ich dir aber mal nichts Gutes, wirst du in der Regel auch sagen, oh, irgendwas stimmt da nicht. Es ist also eine Liebe oft von Gegenseitigkeit. Und dann gibt es den dritten griechischen Begriff. Und wenn wir den in der Bibel lesen, dann ist der gemeint Agape. Es ist eine Liebe, die ganz von Gott kommt. Denn Gott ist Agape, Gott ist die Liebe. Und wenn Paulus uns jetzt in der Jahreslosung sagt, alles, was ihr tut, tut in Liebe, dann meint er das. Also alles, was ihr tut, tut in meinem Namen, in meiner Liebe. Das ist das, was ich von euch wünsche. Eine Liebe, die ganz von Gott kommt. Als sie eingangs gesagt hat, wie sollen wir das hinkriegen? Jetzt wissen wir schon immer mehr, Jesus, wir müssen dich darum bitten, dass deine Liebe in uns größer wird. Und wir kennen die Bibelstellen, Römer 5, die sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Und in Galater 5, wo es die Früchte des Geistes beschrieben werden, Friede, Freude, Langmut, Geduld und so weiter, da ist die Liebe die erste Frucht. Will also jemand im Glauben und in diesen Punkten wachsen, dann bleibt er einfach bei Jesus. In der Gemeinschaft bei ihm fangen diese Früchte an zu wachsen. Ist das krass? Wir merken also, diese Liebe entspringt nicht mir, sondern Gott gibt mir seinen Geist. Und wenn ich im Glauben anfange zu wachsen, bilden sich Früchte aus. Und die Liebe soll die größte sein. Im Neuen Testament, und das habe ich jetzt gesagt, lesen wir ganz oft diesen Agape-Begriff. Und einmal finde ich es gigantisch in 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 12. Da sagt er, meine Freunde, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe, die Agape-Liebe, sie kommt von Gott. Wer liebt, der ist ein Kind Gottes und der kennt Gott. Jetzt kann ich also sagen, jemand, der nicht liebt in dieser Liebe, kennt Gott nicht. Ist das krass? Wir merken also, es geht nicht um irgendwie falsche Taten und irgendwie ein, ach, was habe ich alle lieb, sondern jemand, der nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe und wenn du in Beziehung mit ihm stehst, dann kannst du eigentlich gar nicht anders, als andere so zu lieben. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht. Gottes Liebe, Vers 9, zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir leben können. Der erste gigantische Liebesbeweis. Bedingungslose Liebe. Er kam in die Welt, als wir noch Sünder waren. Das ist eine Liebe von Gott. Aufopfernd, hingegeben, bedingungslos das gebend, was du und ich brauchen. Das Einzigartige an dieser Liebe, nicht wir haben Gott zuerst geliebt, sondern er hat uns geliebt und seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Haben wir gerade eben gesungen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber wie sehen wir ihn? Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns. Und in uns ist seine Liebe zum Ziel gekommen. Das ist schon steil, oder? Also ich finde das, lasst uns einander lieben. An anderer Stelle heißt es, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ich euer Gott bin. Und Paulus ermahnt die Korinther und heute Morgen uns. Wollen wir uns wirklich entscheiden, auf drei Säulen aufzubauen? Und ich weiß nicht, auf welcher Säule du momentan am Wanken bist. Ist es der Glaube? Ist es die Hoffnung? Oder ist es die Liebe? Aber dann entscheide dich und sag, hey, ich will mich hier ganz neu gründen. Ich will, dass diese Früchte rauskommen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Wenn wir den Korintherbrief weiterlesen, kommen wir auf Kapitel 16. Und da hat Diana vorgelesen, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Wichtig ist aber, wenn wir die Jahreslosung lesen, lest unbedingt den Vers davor. Da heißt es nämlich, und das ist so ein Zweiklang, seid wachsam, sagt Paulus den Korinthern, steht fest im Glauben auf dieser Säule, seid entschlossen und stark. Und wenn das ist, lasst alles in Liebe geschehen. Ich wiederhole nochmal, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid entschlossen, seid stark, und lasst alles in euch, bei euch in Liebe geschehen. Ihr Lieben, wenn wir da reingucken, was Wachen eigentlich bedeutet in dem Urtext, dann heißt Wachen ist einen bewussten Sinn und einen scharfen Verstand zu haben, sich gegen alle Müdigkeit und Nachlassen des Glaubens zu wehren. Wachsam zu sein mit bewusstem Ernst und scharfen Sinn, gegen alle Müdigkeit und Nachlassen im Glauben sich zu wehren. Das ist Wachen. Oder wenn wir uns Wachen vorstellen, die etwas bewachen, dann sind die präsent und stützen sich nicht ab und pennen an ihrem Speer oder was. Seid wachsam, sagt der Herr. Lass nicht zu, dass der Glaube wieder bröckelt. Genau das will der Teufel. Deinen Glauben schwach machen, dann ist die Liebe weg, dann wird es wieder fleischlich und dann ist es wieder Party wie in Korinth. Es ist so. Er sagt, seid wachsam. Ohne Wachen auf das Ziel, sagt ein Bibelkommentar, kommt der Christ nicht zum Ziel. Dann wird der Glaube nicht wachsen. Das heißt, seid wachsam, steht fest im Glauben. Und dieses Festzustehen heißt zum Beispiel im 1. Petrus 5, gegründet zu sein. Auf einem Fundament zu stehen, wo egal was kommt, ich bleib fest. Seid fest im Glauben, heißt auch widerstandsfähig zu sein. Es kommen die Angriffe, aber wer feststeht, der wird weiter Früchte bringen. In der Dürre, im Segen immer, weil er fest auf Gottes Wort steht. Und seid wachsam, seid fest im Glauben, seid entschlossen. Entschlossen heißt auf das Ziel ausgerichtet. Wenn ich in meinem Leben kein Ziel habe, kommen wir alle vom Weg ab. Wenn ich aber sage, Jesus, ich liebe dich und ich will, dass deine Liebe in der Welt groß wird, dann bin ich auf diesem Kurs. Sonst kann ich mir den Vorteil suchen, hier noch machen, da und mich ablenken lassen. Entschlossen zu sein heißt absichtsvoll auf ein Ziel und stark zu sein. Das ist ein Prozess aus Zunehmen an Kraft und Stärke. Das sagt Paulus, bevor er sagt, liebt einander. Denn er weiß, wenn er das davor nicht gesagt hätte, würde die Liebe nie auf die Gleisen kommen. Nie. Er sagt, drei Säulen. Hab einen starken Glauben. Wie dieser Feldherr der Hauptmann, der gesagt hat, was du mir sagst, gilt. Punkt. Es wird's umsetzen. Ein Glaube mit Werken ist lebendig. Eine Hoffnung zu haben, Jesus, du kommst bald wieder, holst uns zu dir, wir verbringen die Ewigkeit, ist eine starke Kraft, die auch in widrigsten Umständen mich weiterführt. Und Paulus sagt nun, die Liebe, das ist das. Alles, was ohne Liebe passiert, ist ohne Christus. Ein anderer hat mal gesagt, ein Glaube ohne Liebe wird fanatisch, tut anderen Menschen weh, bindet sie an sich selbst als an Christus. Glaube ohne Liebe tut anderen weh. Muss man vorstellen. Liebt er aber, führt er automatisch zu Christus. Seid wachsam, steht fest, seid entschlossen und stark. Und dann gelingt es, alles in Liebe zu tun. Und daran wird die Welt erkennen. Keiner hat Gott gesehen, aber in dem, wie ihr euch liebt, wird sie mich erkennen. Als ich junger Christ war hier in der Gemeinde, hatte ich hohe Ideale und habe gedacht, boah, hier muss das ein Haufen sein, wo sich alle Leute lieben. Tja, und dann wacht man auf einmal auf und stellt fest, ist gar nicht so. Da wird ja doch hinter meinem Rücken geredet oder mir doch vielleicht was Böses gewünscht oder hier gibt's auch Neid, Zwietracht und hin und her. Und dann habe ich gesagt, schön, dass wir den Korintherbrief haben. Er spricht genauso zu uns, Paulus, wie damals zu den Korinthern. Und er sagt, hey, lass das Alte los. Betrachte jeden Aspekt deines Lebens mit dem Evangelium. Und es gelingt, wenn du anfängst, die Bibel zu lesen. Und so sind wir alle auf der Reise. Aber wir dürfen uns darin trainieren, ein ganzes Jahr 2024 in Liebe uns gegenseitig zu dienen. Ich möchte ein anderes Kapitel nochmal kurz einschieben. 1. Korinther 12. Da sagt Paulus, ihr seid ein Leib. Er sagt also, wie kann es bei euch so viel Spaltung geben? Wieso stellen sich die einen zu mir, zu Paulus, die anderen zu Apollos, wieder die nächsten zu Petrus? Er sagt, was ist das für ein Mist? Christus allein ist doch das Haupt. Macht also bitte keine Unterschiede zwischen Menschen und gruppiert euch nicht. Sondern er sagt, ihr seid eins, zack. Und in dieser Einheit übt die Liebe. Und in dieser Einheit kriegt jeder Einzelne, jeder von uns, eine Gabe vom Heiligen Geist. Das sind natürliche Begabungen und vor allem geistliche Begabungen. Und er sagt, wenn wir nicht lernen, diese Gaben einzusetzen, dann wächst es nicht. Und darum sagt er dieses, hab ein Bewusstsein für richtiges Feiern des Abendmahls, was es bedeutet, im neuen Bund zu stehen, lebendige Hoffnung zu haben. Wehre dich gegen das Alte, was immer wieder über dich wachsen möchte und fang an, wirkliche Liebe zu leben unter deinen Hausgenossen. Also die Verse rufen auf zu gegenseitiger Liebe und Anteilnahme und die Welt wird erkennen, hier gibt es einen lebendigen Gott. Ich hatte vorhin gesagt, ich glaube nicht, dass Paulus appelliert, mach es einfach und du wirst sehen, was passiert. Vielmehr zeigt er auf, Jesus reicht dir die Hand. Und wenn du das erwiderst, dann darfst du reinkommen in diesen Strom der Liebe. Und immer wieder, das erlebe ich auch, brauche ich diese Intimität mit dem Herrn, weil ich sage, Herr, ich kann Frust aufbauen gegen Einzelne, gegen die Gemeinde, gegen egal was. Und dann muss ich es abladen. Muss einfach sagen, Herr, füll du mich neu. Jemand hat mal so schön ein Beispiel gebracht, wenn du im Sommer braun werden möchtest, am Körper, dann gehst du in die Sonne, oder? Und dann machst du nichts anderes als zu liegen. Und die Sonne brät dich. Genauso ist es im Geiste. Wenn ich Zeit unter der Sonne Gottes verbringe, mit dem Herrn, dann werden Früchte wachsen. Geh in die Sonne. Herr, dein Licht strahlt wie die Sonne, haben wir, glaube ich, gesungen. So ist es. Manchmal ist es so leicht, einfach wieder hinzukommen. Also es ist kein Appell, als vielmehr eine Einladung und schon ein Hinweis. Du hast es in der Hand. Willst du es so weitermachen? Oder baust du auf diesen drei Säulen weiter auf? Glaube, Hoffnung, Liebe. Also wenn wir uns immer wieder mit der Jahreslosung beschäftigen, dann lasst uns bewusst auch immer wieder den Vers davor lesen. Seid entschlossen, sei stark, richte dich wirklich aus. Denn wenn das passiert, wächst die Liebe. Ihr Lieben, und so heißt die Predigt, vielleicht habt ihr es gesehen, es ist alles eine Frage der Liebe. Die Beatles besingen es und sagen, all you need is love. Die Welt braucht sie. Das gesamte Neue Testament hat das zum Vorschein. Gott ist die Liebe. Und ich bin so gespannt, wir erleben das vielleicht jetzt nächsten Freitag im Begegnungscafé, im Seniorencafé, in den Gottesdiensten, in all unseren Aktionen, die wir so machen, aber vor allem im Miteinander. Und wenn du ein neues Jahr findest, zu dem, was Paulus den Korinthern sagt, hey, ich will wieder ganze Sache machen. Ich will mich abwenden von dem Alten. Ich will dir nachfolgen. Ich will wieder ein rechtes Verständnis davon haben, was Gemeinde ist. Ein heiliger Tempel. Ein Leib, viele Glieder. Ein Bewusstsein dafür zu haben, ich bin gesegnet und diese Geistesgaben will ich reinbringen. Dann wird die Welt erkennen. Gott selbst an der Liebe. Amen.